Deutschlandfunk Nova. Deine Podcasts. Hörsaal.
Unter Mikro bin diesmal wieder ich, Katrin Ullendorf. Schön, dass ihr dabei seid. Ja, wie steht ihr zur künstlichen Intelligenz? Gehört ihr eher zum Team super spannend, tolle Möglichkeiten, das wird uns eine rosige Zukunft bescheren? Oder eher zum Team totaler Horror, extrem gefährlich, wir werden alle untergehen? Also, egal ob ihr Riesenhoffnung an KI knüpft oder sie für das absolute Teufelszeug haltet, diese Folge ist genau richtig für euch, weil wir schauen uns gleich an, was künstliche Intelligenz wirklich kann und was nicht.
2030, wo geht's hin? Da werden wir fortgeschrittene algorithmische Intelligenz haben. Und die große Frage, die sich stellt, ist, schaffen wir es, gescheite und zuverlässige autonome Systeme zu bauen? Sind wir in der Lage, Computer zu entwickeln, die Bewusstsein haben? Es gibt diese spezialisierte, enge, schwache KI. Das ist das, was wir machen. Und dann gibt es die allgemeine KI oder starke KI. Das ist Science Fiction. Diese Large Language Models, ChatGPT, sind reine Textgeneratoren. Und von daher können sich die Ergebnisse auch eben nicht sicher sein. Wir haben überhaupt kein Gefühl mehr dafür, was sein kann und was nicht in Bezug auf diese Technologie, weil wir sie nicht verstehen.
Das sagt Thorsten Koch, der ist Mathematiker und der will dabei helfen, die Diskussion um KI zu versachlichen und zwar mit dem allerbesten, was es in solchen aufgeregten Debatten überhaupt gibt, was aber leider oft Mangelware ist, Informationen. Hier gibt es also gleich von ihm technische Hintergründe von den historischen Anfängen der Computer bis hin zur Gegenwart mit ChatGPT, Gemini und wie sie alle heißen und einer Menge spannender Beispiele. Ja, bevor es losgeht, nur noch kurz ein paar Infos zum Redner und zum Vortrag. Thorsten Koch ist Professor für Software und Algorithmen der diskreten Optimierung an der TU Berlin und er ist Leiter zweier Abteilungen am Zuse-Institut Berlin. Die eine heißt Angewandte Methoden der algorithmischen Intelligenz und die andere Digitale Daten und Informationen für Gesellschaft, Wissenschaft und Kultur. Sein Vortrag, der hat den Titel Algorithmische Intelligenz und was so auf uns zukommt. Er wurde am 10. September 2024 im Rahmen der Berliner Sommeruni aufgenommen und die wurde von der Berliner Akademie für weiterbildende Studien in Kooperation mit der HU veranstaltet und stand diesmal unter dem Titel Künstliche Intelligenz und wie sich unsere Gesellschaft verändert. Ganz zuletzt noch kurz der Hinweis, Thorsten Koch hatte auch eine Präsentation mit dabei mit ganz vielen spannenden Infos. Der Vortrag ist auch so gut zu verstehen, keine Sorge, aber wenn ihr euch die angucken wollt, dann findet ihr den Link dazu auf unserer Seite und in den Shownotes. Und da findet ihr übrigens auch die wichtigsten Quellen und einen Link zu einem Video, was gleich empfohlen wird. Und last but not least, zwei Texte, die auf den Folien waren, die das Publikum sich durchlesen konnte, die lese ich euch im Vortrag dann gleich kurz vor. Also nicht wundern, wenn ich nochmal auftauche, damit ihr da auch mitdenken könnt. So, jetzt aber. Wo zwischen Dystopie und Utopie liegt denn vielleicht so ein bisschen was wie Wahrheit?
So, als Einleitung hier, was Sie hier sehen, ist der erste Computer, mit dem ich so zu tun hatte. Das war 1981 etwa. Der hatte so 3,5 Megahertz, 1 Kilobyte Speicher. Die habe ich dann an einem Abend irgendwie voll gemacht. Das Ganze ging so auf dem Fernseher. Und zu dem Zeitpunkt war eine Rechenleistung wie das, was wir heute in einem Smartphone haben, muss ich ehrlich sagen, undenkbar. Ich meine, was heißt undenkbar? Sie haben da auch schon Supercomputer Cray gehabt, aber in gewisser Weise sind die langsamer gewesen als das Smartphone heute. Also da hat sich unglaublich was getan. Und das hat auch gerade auf dieses Gebiet, über das ich sprechen will, einen tiefen Einfluss gehabt. Lass uns anfangen. Wie war das denn, als das so losging? 1970. Ja, da war das Motto des Zuse-Instituts schnelle Algorithmen, schnelle Computer. Wir haben heute ein anderes Motto, aber ich fand das immer sehr schön. Und die Frage war Hardware, Software, was können wir berechnen? Da ging es um Supercomputer, da hat man diese Cray gebaut oder diese PDP-11. Da ging es um die Frage, geht das überhaupt? Was kann man da eigentlich rechnen? Und wie kriegen wir die Maschinen schneller und die Software? Und das ging dann weiter. 20 Jahre später war die Frage schon ein bisschen andere. Ja, da hatte man die Computer, aber jetzt war irgendwie so ein Problem mit den Daten. Sobald die Daten eingegeben sind, bekommen wir ein Ergebnis. Und die große Frage war, wie bekommt man die Daten in den Computer? Es ist nicht so, dass man 1990 keine Wege hätte berechnen können, ich sag mal für ein Navigationssystem oder sowas. Das war überhaupt, also algorithmisch und technisch kein Problem. Das Problem war, dass es einfach kein digitales Straßennetz gab. Und wenn Sie sich erinnern, die ersten Navis, die Sie so im Auto hatten, die haben einen schon ganz schön manchmal in die Irre geführt, weil sie irgendeine Straße nicht kannten, eine falsch war oder eine Brücke falsch gesehen wurde. Also das hat sich ja sehr verändert. Und dann, und das war dann wieder eine Revolution, kamen eigentlich die Smartphones auf. Und jetzt laufen wir quasi mit Sensoren die ganze Zeit rum. Das heißt, wir haben jetzt plötzlich überall gegenwärtige Informationsverarbeitung. Und die Frage, die sich stellt, ist, können wir jetzt auch komplexe Fragen beantworten? Ich habe mal ein Projekt gemacht zu Mobilfunkstationen. Also wo stelle ich eine Mobilfunkstation auf, damit ich gute Versorgung habe? Und das war noch zu GSM-Zeiten. Also da gab es noch Kanäle im Mobilfunk, und die sich gegenseitig stören müssten können. Und man musste gucken, wie man die also aufstellt, dass alles abgedeckt ist, aber dass die Kanäle zwischen Sachen, die sich abdecken, sich nicht überschneiden. Haben wir wilde Verfahren für gemacht. Später habe ich mal mit einem Kollegen aus China gesprochen, die das für Shanghai gemacht haben. Und der meinte, nee, wir machen das anders. Wir holen uns einfach die Daten von den Handys, weil die messen ja die ganze Zeit, wie die Versorgung ist. Anstatt das alles zu simulieren und zu gucken und wilde 3D-Stadtmodelle zu haben, haben die einfach gemessen. Weil jeder, der mit so einem Ding rumgelaufen ist, ist ja ein Messpunkt für die gewesen. Und ich weiß auch, dass sie in Korea zum Beispiel, die BVG, das haben Sie vielleicht erlebt, macht ja manchmal so Befragungen und fragt, wo fahren sie hin, damit sie wissen, wer wohin will. In Korea ist der, soweit ich weiß, in Seoul der Busbetreiber, gehört der Telekommunikationsfirma, und die nehmen einfach die Handydaten. Die gucken, ich meine, das Handy meldet ja ständig, wo sie sind. Die gucken einfach, wer einsteigt, wo die Leute aussteigen, da brauchen sie keinen befragen. Das sehen sie quasi live, wer wo ist. Also die Informationen, die da über einen bekannt sind, sind absolut irre. Und wenn sie dann noch, sag mal, wie ich, so einen Outlook-Kalender führen, wo auch noch drin steht, was ich vorhabe, da ist schon eine ganze Menge bekannt an dieser Stelle. Auf der anderen Seite, und das sollte man hier nicht vergessen, was wollen wir denn eigentlich oder warum machen wir das? Aus Bequemlichkeitsgründen. Eigentlich, was wir uns doch wünschen, oder ich sag mal, was sich viele wünschen, ist sowas wie ein Butler in so einem alten englischen Film. Da ist der Lord und da ist ein Butler und der weiß immer, was er will. Der will jetzt los, ja, hier ist ihr Hut, hier ist Dings und der Chauffeur bringt sie dahin und so weiter. Und eigentlich wollen wir so eine Art elektronischen Butler. Und der kann ja nur funktionieren, wenn er alles weiß. Ohne dieses Wissen funktioniert es nicht. Insofern sind das Sachen, man kann nicht beides haben. Kompletten Datenschutz auf der einen Seite und einen allwissenden Helfer, der einem immer genau das passend sagt, was man gerade haben möchte. Da sind Widersprüche. Und stellen Sie sich in dem Zusammenhang mal vor, weil das ist mit KI auch noch eine interessante Frage, wir hätten hier so eine totale Videoüberwachung in der Stadt, wo jeder direkt per Gesichtserkennung erkannt wird, durchgetrackt wird durch die Stadt, man weiß immer genau, wo sie ist, und da guckt gar keiner mehr drauf. Das braucht man heute ja nicht. Da haben Sie ein KI-System, das guckt und das einfach feststellt, wenn irgendwas Komisches passiert, wenn Sie zusammenbrechen, wenn Sie überfallen werden, wenn Sie auf die Schienen fallen, wenn irgendwas ist, was nicht normal ist, und dann zeigt es das Bild nur irgendjemandem, der dann veranlassen kann, dass was passiert. Möglicherweise sendet sogar, wenn es sieht, Sie brechen da zusammen, und stellen sich vor, die ganzen Daten sind bekannt. Medizinische Daten, elektronische Patientenakte und so weiter, der könnte den Arzt schon losschicken mit dem richtigen Setup, bevor noch überhaupt jemand richtig mitgekriegt hat, dass sie hingefallen sind. So, das heißt, auf der Seite hätten sie auch riesige Möglichkeiten ins Positive hinein. Und das Problem, was wir damit klassisch haben, aus Datenschutzgründen, ist ja immer die Missbrauchsgeschichte. Das heißt, wir haben da ein gewisses Misstrauen, ich sag mal insbesondere dem Staat gegenüber oder auch einem zukünftigen Staat, der mit diesen Daten uns natürlich auch komplett kontrollieren könnte. Dass wir dieses Misstrauen interessanterweise weniger zu amerikanischen Konzernen haben als zu unserem Staat, ist noch wieder eine andere Diskussion. Das kommt historisch gesehen alles aus der Geschichte, also muss man sagen, noch aus dem Zweiten Weltkrieg. Da war Amsterdam eine der Städte, die am besten organisiert war. Und die hatten auch ein vernünftiges Personalregister, also Einwohnerregister. Und da stand jeder drin, einschließlich Religion. Als dann Deutschland Holland überfallen hatten, die Nazis die Macht übernommen haben, fanden die das natürlich total gut, dass sie da sehen konnten, wer da was ist, und die Leute raussuchen konnten. Und da hat man dann gemerkt, was der Preis ist, den man dafür bezahlt, dass der Staat alles weiß. Und diese Angst ist es in letzter Konsequenz immer noch, die verhindert, dass wir auch den Nutzen aus den Sachen ziehen. Und das ist wirklich eine gesellschaftliche Diskussion. Wie viel Risiko durch Preisgabe unserer Daten wir auf der einen Seite eingehen wollen für den möglichen Nutzen, den wir dazu haben. Und das sind Sachen, die muss man diskutieren. Das ist eine gesellschaftliche Diskussion. Da gibt es kein wahr oder falsch. In China wird das ganz anders gesehen als hier. Die sind da, ich sag mal, aus verschiedenen Gründen wesentlich entspannter, was das angeht. Also der Staat ist da entspannter, was die Daten seiner Bürger angeht. Aber das wird von den Bürgern auch nicht so kritisch gesehen, muss man dazu sagen. Die haben da, denen ist die Sicherheit an der Stelle wichtiger als die Freiheit. Das sind wirklich Sachen, die man gesellschaftlich diskutieren muss. Gut, wie geht's denn jetzt weiter? 2030, wo geht's hin? Und ich denke, die große Frage für 2030 ist, werden wir fortgeschrittene algorithmische Intelligenz haben? Und die große Frage, die sich stellt, ist, schaffen wir es, gescheite und zuverlässige autonome Systeme zu bauen? Das ist die große Frage, die im Raum steht an dieser Stelle. Und ich sage immer algorithmische Intelligenz und nicht im Deutschen künstliche. Ich komme da noch drauf. Ich habe mit diesem Ausdruck künstliche Intelligenz immer so meine Probleme, weil dieses künstlich im Verhältnis zu natürlich, da müssten wir erstmal definieren, was natürliche Intelligenz ist. Und da tun wir uns ja auch einigermaßen schwer. Falls immer im Internet, da gibt es immer diese Fail-Compilations, wo Leute dummes Zeug machen und irgendwo runterfallen. Oder gucken Sie mal, wenn Sie im Flugzeug sind, wenn alle ins Flugzeug stürmen und Ihr Gepäck irgendwie da oben reinmachen. Wenn Sie das angucken, dann zweifeln Sie an der natürlichen Intelligenz ganz erheblich. Ja? Insofern, ich finde algorithmische Intelligenz einfach den besseren Ausdruck, weil es geht um Algorithmen. Ja? Und Algorithmen sind in letzter Konsequenz einfach Kochrezepte, das sind Vorschriften, wie etwas zu machen ist. Die können inzwischen sehr elaboriert sein, aber am Ende sind es halt dann doch solche Rezepte. Und das ist das, mit dem wir zu tun haben. Und das macht Dinge, die wir typischerweise mit Intelligenz assoziieren. Aber ich komme da noch zu. Ja, genau, die Zukunft. So sieht sie aus. Ja, in Time hatten wir schon The End of Humanity, How Real is the Risk? Da ging es um AI und dann haben wir das Risiko der Ausrottung. Gottgleiche KI könnte die Menschheit zerstören. Wir könnten die Kontrolle verlieren und es wird den Menschen 1-0 töten. Also ich könnte noch beliebig weitergehen mit diesen Nachrichten. Eine Sache, die ich dabei immer total lustig finde, ist, die Leute stellen sich dann so eine Superintelligenz vor, die uns alle, ja, die dann viel schlauer ist und damit irgendwie die Macht übernimmt und dann gleich auf die Idee kommen könnte, uns auszurotten. So, und da fragt man sich, warum ein, sag mal, Wesen, Objekt, das superintelligent ist, als erste Idee hat, uns auszurotten. Das bedeutet ja, dass wir selber eigentlich zweifeln, ob wir nicht doch so eine Art Schädlinge oder sowas sind an dieser Stelle. Ja, also diese Überlegung ist schon interessant, dass wenn man etwas hätte, was total intelligent ist, dass das zu dem Schluss kommt, wir wären besser weg. Das ist ein interessanter Gedanke und ich glaube, der kommt so ein bisschen aus uns selbst heraus, was wir unter Umständen mit anderen tun würden. Und hat man ja auch immer wieder gesehen in der Geschichte, was da so passiert. Also wir sind da ja nicht ungefährlich an dieser Stelle. Die anderen Alternativen sind dann, dass wir mehr so ein bisschen in den Zoo kommen. Das muss man sich dann überlegen, aber diese Überlegungen sagen, glaube ich, mehr über uns aus, als über diese mögliche Superintelligenz, die da kommt. Andere glauben natürlich, dass uns das alle rettet und dass das sozusagen dann den Himmel auf Erden schafft. Wir werden sehen. Was ich heute ein bisschen vermitteln will, ist ein paar technische Hintergründe und dass man das Ganze etwas, ich sag mal, realistischer sieht. Und ich möchte Ihnen das hier zeigen, weil das ist so ein Beispiel dafür, wie schwer es ist, auch Nachrichten an dieser Stelle zu verstehen. Das ist der NVIDIA Blackwell, das ist der neue $30.000 KI Superchip. Das ist das neueste Modell von NVIDIA. Sie werden keins kriegen, auch wenn Sie $30.000 auf den Tisch legen oder Euro. Aber das ist derzeit der beste, tollste Chip, den Sie da kriegen können. Und wie in der Präsentation vorgestellt wurde, Sie hatten 2016 diesen Pascal-Chip, der hatte 19 Teraflops und das sind Tera Floating Point Operations pro Sekunde. Das ist halt einfach eine Rechenleistung. Und das ist eine ziemlich irre Rechenleistung. Und 2017 waren es dann schon 130, 2020 620. Dann haben wir 4000 Teraflops in 2022 und jetzt sind sie bei 20.000 Teraflops. So, und das ist, ja, das ist atemberaubend, das ist irre. Aber was da ganz klein steht, ist dieses FP4. Und ich vermute, nicht viele Leute hier im Raum wissen, was FP4 bedeutet. FP4 bedeutet 4-Bit Floating Point. Das heißt Fließkommazahlen mit 4 Bit. Nun sind 4 Bit genau 4 Ja-Nein-Informationen. Das ist sehr wenig. Damit können Sie genau 16 verschiedene Werte darstellen. Und in FP4 haben Sie genau diese Werte hier. Minus 3, minus 2, minus 1,5, minus 1, 0,5, 0, 5 bis 3, unendlich und ist keine Zahl. Das sind alle Werte, die Sie damit darstellen können. Und das bedeutet, dass dieser Chip mit dieser Rechenleistung, der kann 2 plus 2 gleich 4 nicht rechnen. Das kann der nicht. Das ist außerhalb seines Bereichs. Der kann zwei, da reinstecken, 2 plus 2 kommt Infinity raus, weil das außerhalb dessen ist, was der machen kann. Ja, das heißt, der ist unglaublich schnell, aber in einem sehr, sehr, sehr engen Spektrum. Und das ist sowieso das, was wir die meiste Zeit tun, also bei dem Computer bauen. Wir tauschen Generalität oder Allgemeinheit ein gegen Geschwindigkeit. Je spezieller man wird, desto schneller kann man werden. Wie gesagt, wenn Sie den, der kann auch anders, der kann auch FP8, dann ist aber FP64, dann ist aber nicht mehr so schnell. Ja? Was man dazu wissen muss, ist, dass es nichts macht, weil um neuronale Netze zu berechnen, brauchen Sie die Genauigkeit nicht. Tatsächlich die Operationen, die Sie machen für neuronale Netze, da müssen Sie im Wesentlichen sehen, dass das Vorzeichen richtig ist und der ganze Rest ist egal. Insofern kann man das dafür verwenden, aber es ist schon sehr speziell. Nur so als ein Beispiel dafür, dass er sagt, ja, es ist so unglaublich schnell gegenüber früher. Na, ja. So, Alan Turing, einer meiner wirklich Leute, die in gewisser Weise prophetisch oder einfach genial, sag ich mal, waren. 1949 hat schon gesagt, das ist nur ein Vorgeschmack auf das, was kommen wird und nur der Schatten dessen, was sein wird. Und das gilt für sehr viele Sachen. Und er hat wirklich damals haben die Leute, also er und seine Kollegen, darüber nachgedacht, was kann man eigentlich berechnen? Also da ging es um das Entscheidungsproblem. Ja, und er hat die Turing-Maschine als ein Modell entworfen, mit dem man solche Sachen untersuchen kann. Aber da ging es wirklich um die Frage, was ist denn überhaupt berechenbar und was ist nicht berechenbar? Und er hat auch ein Schachprogramm entworfen damals schon, was sie dann von Hand ausprobiert haben, weil es gab ja noch überhaupt keine Computer, mit denen man das hätte machen können. Und in einem Artikel 1950 hat er den Turing-Test formuliert. Da ging es um die Frage, wie man feststellen kann, ob eine Maschine intelligent ist. Und er war da meiner Meinung nach sehr genial, weil er hat sich nämlich um diese Frage, was ist denn Intelligenz, sehr geschickt herumgedrückt, indem er gesagt hat, naja, weiß ich auch nicht, aber wir halten uns ja für intelligent und wenn wir die Maschine nicht mehr unterscheiden können von uns, dann muss sie intelligent sein, einfach über den Vergleich. Ja. Ein Problem, was wir haben, oder ich will gar nicht sagen Problem, ist, wie erklären wir Dinge, neue Dinge. Wenn ich jetzt wirklich was ganz Neues habe, wie erkläre ich Ihnen das? Und das tut man typischerweise mit Analogien und Vergleichen. Ja, also hier ist ein Bild von wann war das? 1951. Da hatten Sie diese Maschine, das ist irgendein sehr früher Computer. Und wie erklärt man Leuten, was ein Computer ist? Das gab es damals ja überhaupt nicht. Und da hat man gesagt, das ist ein Elektronengehirn. Damit kommen alle möglichen Assoziationen, die wir haben an die Fähigkeit eines Gehirns, die wahrscheinlich zum größten Teil in diesem Zusammenhang falsch sind. Aber es ging einfach darum, dass man damit Dinge tut, für die man üblicherweise denken muss. Also dieses Ding hat, glaube ich, Nim gespielt. Das ist dieses Streichholzspiel, wo Sie 1 bis 3 Streichhölzer wegnehmen können und dann müssen Sie gucken, dass Sie nicht das Letzte kriegen oder sowas in der Art. Ja, das konnten Sie damit machen und das ist was, was wir typischerweise mit Intelligenz für intelligentes Verhalten halten, einfach weil sie Probleme haben, ich sag mal jetzt irgendeinem Eichhörnchen das beizubringen. Ja, und diese Vergleiche macht man, aber das Problem ist mit diesen Vergleichen an der Stelle, dass halt wir auch dann alle möglichen Assoziationen haben, wie sich das verhalten sollte und die dann zum Teil einfach nicht stimmen. Ja, hier kann ich Ihnen empfehlen, hier sind 2 Videos. Ich zeige Ihnen die jetzt nicht. gucken sich diese Videos mal an. Die sind unglaublich toll. Die sind von 1961 vom MIT. Das ist Claude Shannon und andere Leute. Die erzählen über denkende Maschinen, automatische Übersetzungen. Da wird Dame gespielt und überhaupt, der kann jetzt Dame spielen und sie werden in 10 Jahren intelligente Maschinen haben. Es ist tatsächlich so, dass fast alles, was da vorgestellt wird, das können wir heute. Nur hat es nicht 10 Jahre gedauert, es hat mehr so 50 Jahre gedauert. Ja, also ansonsten ist viel von dem, nicht alles, aber viel ist da, zumindest von der Funktion. Gucken Sie sich die mal an, die sind wirklich toll. Das sind wirklich ganz tolle Videos. Ja. Wo kommt eigentlich das mit der künstlichen Intelligenz her? Und die Wahrheit ist, das war Marketing. Das waren also diese Leute, McCarthy, Minsky, Rochester und Shannon, und die wollten einen Kongress machen und brauchten Geld. Und dann haben sie ein Proposal eingereicht, wie man das so macht, und gesagt, hier ist unser Proposal, wir wollen einen Kongress dazu machen und wir hätten gerne Geld. Und da ist dieser Begriff Artificial Intelligence aufgekommen. Ja, und das war 1955. Vorher hat man über andere Dinge, also da gab es diesen Begriff als solchen noch nicht. Und da haben die den erfunden und den haben die sich einfach ausgedacht, weil sich das gut auf ein Proposal anhört. Das hatte also keinen allzu tiefen Sinn an der Stelle. Aber er ist halt stecken geblieben. Ich sollte vielleicht noch sagen, die künstliche Intelligenz hat eine Menge Ups und Downs gehabt über die Zeit. Als ich studiert habe, wollte man mit künstlicher Intelligenz um Gottes Willen nichts zu tun haben, weil das diese Leute waren, bei denen nichts funktioniert. Ja, das hat sich also gewandelt, aber zwischendurch, die haben immer wieder so Hypephasen gehabt und dann ist das Ganze total abgestürzt, dann ist wieder eine Hypephase gekommen und dann ist es wieder abgestürzt. Das haben die inzwischen schon mindestens 3-mal hinter sich. Ja, dann sollten wir natürlich nochmal, wie gesagt, was ist natürliche Intelligenz? Also Leute sagen, das, was uns von Tieren unterscheidet, also Planen, Verwenden von Werkzeugen, Selbsterkenntnis, Krieg. Aber es gibt eben Tiere, die Planen und Werkzeuge verwenden und sich im Spiegel erkennen. Und ob ich jetzt einen Krieg als Ausweis von Intelligenz sehen würde, sehe ich ein bisschen kritisch. Die Frage stellt sich eben dann auch wieder für künstliche Intelligenz. Und wie gesagt, Alan Turing hat das clever umschifft mit seinem Test. Und wir neigen halt immer zum Vereinfachen. Das heißt, wir würden gerne diese eine Aufgabe haben. Und wenn irgendeine Maschine die kann, dann ist sie intelligent. Das war halt mal irgendwann Schach. Wenn eine Maschine Schach spielen kann, dann muss sie intelligent sein. Oder wenn sie sprechen kann. Oder wenn irgendwie so eine Sache. Und das funktioniert halt aus bestimmten Gründen nicht. Gut, der entscheidende Punkt hier ist nämlich, da gibt es vermutlich, aber das ist offen, eine ganz wichtige Unterscheidung. Also wir haben es ja geschafft, 1997 hat Deep Blue gegen den Weltmeister im Schach gewonnen. Wobei man sagen muss, schon davor hat ja kaum noch jemand gegen den Computer gewonnen. Wir sehen immer als Gruppe, das ist wie die Nationalmannschaft. Wir sagen, ja, der Mensch ist besser, weil es gibt einen Menschen, der das kann. Ne? Während der Computer schon 99,9% aller Leute schlägt. Also da muss man gucken. Aber jetzt war es dann, und dann kam als nächstes, ja gut, Schach war ja doch nur Rechnen, machen wir Go. Go ist viel schwieriger. Aber jetzt hat DeepMind vor ein paar Jahren dann auch in Go gewonnen und da wird es jetzt auch schwierig. Und dann war Watson von IBM, hat Jeopardy, das ist so eine Quiz-Sendung, wo man irgendwas wissen muss, gewonnen. Und überall so Sachen, wo man immer sagte, das geht nicht. Und auf der anderen Seite habe ich hier so ein paar Bücher, Filme, wo es Computer gibt, die Bewusstsein entwickelt haben. Ich denke, also bin ich. Und das ist die große Frage, sind wir in der Lage, wollen wir, kann man jetzt auch noch diskutieren, Computer zu entwickeln, die Bewusstsein haben. Ja, die tatsächlich nicht nur Verständnis imitieren. Und wie gesagt, da sind wir wieder bei Alan Turing mit seiner Frage, wenn man es so gut imitieren kann, dass wir nicht mehr in der Lage sind, es zu unterscheiden, dann ist es auch egal. Und das ist eine ganz, ganz wesentliche Frage. Nur um das schon mal vorwegzusehen, wir sind an dieser Stelle überhaupt nicht, also nicht mal halbwegs dran. Aber auch wenn es manchmal so aussieht. Aber bei dem so tun, als ob, vielleicht schon. Also der Turing-Test war einfach, wir haben Kammern, wo man die Leute nicht sieht. Wir tippen also einfach am Bildschirm, sag ich mal. Wir schicken Nachrichten zu Leuten. Und sie haben einen Frager, sie haben einen Menschen und sie haben einen Computer da. Und jetzt soll der Frager durch seine Fragen, die er den Leuten stellt, rausfinden, wer ist der Mensch und wer ist der Computer. Und das machen sie nicht einmal, das machen sie, ich sag mal, 100-mal. Und dann gucken wir mal, ob das statistisch signifikant möglich ist, rauszufinden, wer der Mensch und wer der Computer ist. So. Und da muss man natürlich sagen, sowas wie ChatGPT ist da schon sehr, sehr gut. Mit dem können Sie sich ja, ich sag's mal böse, über viele Themen besser unterhalten als mit 80% der Leute auf der Straße. Das ist schon echt beeindruckend. Insofern muss man die Frage dann auch wieder stellen, ist dieser Test da noch angemessen? Und das wird sich ja auch gemacht. Vor ein paar Jahren hat Barack Obama ein Interview gegeben für Weird. Und das ist eine von den Dingen, die ich Sie bitten würde, sich wirklich zu merken. Also es gibt zwei Sachen, ich habe sozusagen zwei Merksätze, die Sie bitte aus diesem Vortrag mit rausnehmen sollen. Das ist der eine. Und zwar, es gibt einen Unterschied zwischen allgemeiner und spezialisierter KI. Das ist ein ganz wesentlicher Punkt. Und die Sache ist die spezialisierte, die Leute sagen auch schwache KI. Das ist, was wir machen, um eine spezifische Aufgabe durchzuführen. Schach spielen, einen Text übersetzen, ein Auto steuern. Also es gibt irgendeine spezifizierte Aufgabe und die wird dann von der Maschine erfüllt. Das ist spezialisierte KI. Und dann gibt es diese allgemeine starke KI, die beliebige Aufgaben lösen kann, ich sag mal, Selbstbewusstsein hat und irgendwie das ist, was immer in diesen Science-Fiction-Filmen vorkommt. Und gut, das Interview ist jetzt schon ein klein bisschen alt, 2016, aber es ist trotzdem noch. Diese spezialisierte KI, die kommt gerade überall durch in unserem Leben. Also ist immer die Frage, was man jetzt als KI bezeichnet, was einfach nur normale Programmierung ist. Aber diese Algorithmen an dieser Stelle, dass die unser Leben beeinflussen, das passiert durchgängig. Das ist jetzt selbst die Heizungsventile sind ja automatisch gesteuert und gucken irgendwie. Ja, das haben sie überall. Und diese starke KI, das kann man diskutieren oder das ist eine große Diskussion. Ich behaupte für den Moment mal, der sind wir kein Stück näher gekommen als noch vor 20 Jahren. Aber das ist gerade die Wette, die läuft. Also werde da noch ein bisschen zu sagen, aber die Leute, die diese großen Large Language Models machen, sagen, wenn wir noch größer werden, dann werden wir irgendwann da näher hinkommen. Oder zumindest so, dass man es nicht mehr merken kann. Ja, und die anderen sagen, nee, das glauben wir nicht. Werden wir sehen. Also, es gibt diese spezialisierte, enge, schwache KI. Das ist das, was wir machen. Und dann gibt es die allgemeine KI. Das ist oder die General oder starke KI, das ist Science Fiction. Und das muss man wirklich unterscheiden und sich immer überlegen. Wenn irgendwo was gemacht wird, wenn es eine spezielle Aufgabe ist, ich sag mal wirklich, da kann die Technologie Wunder wirken. Wenn Sie sagen, Sie wollen irgendwas machen, das klappt ganz oft. Ich meine, Kennedy hat gesagt, er will in 10 Jahren zum Mond fliegen und genug Geld auf den Tisch gelegt. Das ging. Und damals vorher war da keiner auf dem Mond oder irgendwie, das hatte noch nie einer gemacht. Oder DeepMind, die wollten jetzt Go lernen. Die haben auch wirklich viel Geld ausgegeben dafür. Die besten Leute für ein irres Gehalt eingestellt und die ein paar Jahre machen lassen. Und dann hat das auch geklappt. Wenn Sie eine Sache haben, sagen, das wollen wir jetzt tun. Und Sie packen die Ressourcen dahinter. Das klappt. Aber wenn Sie sagen, wir wollen jetzt die Wundermaschine bauen, die sozusagen denken kann, selbstbewusst ist und alle Probleme selber löst, das wird schwierig. Gut, das war das. Ansonsten dann auch immer, wenn man sagt, die Maschinen haben übermenschliche Fähigkeiten. Das ist auch so ein interessantes Thema, weil, lassen Sie sich nicht erschrecken, praktisch alle technischen Geräte und alle Tiere oder viele Tiere sind besser im Menschen in Bezug auf irgendeine spezielle Fähigkeit. Es gibt eine Menge Tiere, die schneller rennen als wir und sehr viele, die besser klettern. Ja? Und nur mal so als Beispiel, ein Schraubendreher hat übermenschliche Fähigkeiten beim Drehen von Schrauben. Ich meine, dafür ist er gebaut. Ja, also insofern, unsere Leistung als Mensch ist tatsächlich unsere Allgemeinheit. Wir sind für sehr viel gut und anpassbar. Das ist wirklich die Sache und das ist an der Stelle, glaube ich, auch durchaus unerreicht. So, dann habe ich DALL-E, das ist so ein, ich weiß nicht, ob Sie das kennen, das ist so ein Bildgenerator. Dem sagen Sie, was Sie haben wollen und der malt Ihnen ein Bild. Und da habe ich dann gesagt, ich möchte einen Gabelstapler haben, fotorealistisch, der irgendwie einen Container anhebt. Und wenn Sie sich das so angucken, das ist ja alles schön und gut, aber irgendwas ist hier faul. Ne? Und das Problem ist, dass der zwar Bilder erzeugen kann, aber kein Verständnis von Physik hat. Ich gucke auf dieses Bild und sage, nee, das geht nicht. Ja, aber dieses Verständnis ist an der Stelle nicht da. Und ich war gerade auf einer Konferenz, da hat mich jemand total beeindruckt mit einem total trivialen Thema. Die wollten nämlich einen Roboterarm bauen, der eine Mikrowelle öffnet. Denkst du so, naja gut, ein Roboterarm, der eine Mikrowelle öffnet, so what? Aber tatsächlich, wenn Sie mal drüber nachdenken, so eine Mikrowelle zu öffnen, die hat immer diese Haken da. Das heißt, man muss ein bisschen Schwung kommen. Wenn Sie nur langsam ziehen, ziehen Sie die ganze Mikrowelle raus. Ja, wenn Sie zu doll ziehen, reißen Sie die Tür ab. Sie müssen genau mit dem richtigen Schwung das Ding aufmachen, dass es aufgeht. Ja, das ist nicht so einfach für so einen Roboter, insbesondere auch zu lernen. Ich meine, natürlich kann ich jetzt irgendeinen Arm programmieren, der immer genau für diese Mikrowelle die Bewegung macht. Aber das Interessante ist, wir kriegen das ja fast mit jeder Mikrowelle hin. Ja, ich kann Ihnen da 30 Mikrowellen hinstecken und Sie werden die fast alle aufkriegen. Ja, manchmal im zweiten Versuch oder vorsichtig und dann ein bisschen doller, aber man kriegt das hin. Das einem Roboter beizubringen, ist tatsächlich nicht einfach. So. Eine andere Geschichte ist, es gibt so ein paar Leute, wo man dann mit dem Alter wirklich feststellt, dass die einfach prophetisch waren. Arthur C. Clarke gehört definitiv dazu. Wenn Sie da mal was von lesen, der war wirklich auch andere Sachen, die er gesagt hat, unglaublich beeindruckend. Und der hat gesagt, jede ausreichend fortgeschrittene Technologie ist von Magie nicht zu unterscheiden. Und das ist wahr. Wenn ich Ihnen jetzt sage, ja, wir haben hier ein Quanten-Whatever-Gerät gebaut, das kann dieses Wunder, wenn Sie sagen, ja, kann ja sein, oder ein KI-based irgendwas. Und das ist halt das, wir haben überhaupt kein Gefühl mehr dafür, was sein kann und was nicht in Bezug auf diese Technologie, weil wir sie nicht verstehen. Wenn das zu komplex ist, können wir keine Schlussfolgerungen mehr ziehen. Ja, die sagen, das ist KI-gesteuert, daraus schließt man jetzt, kann das Ding nun Schach spielen oder nicht? Kann es Schach lernen oder nicht? Das sind Schlussfolgerungen, die man nicht einfach ziehen kann, weil es unklar ist. Zumindest für jemanden, der nicht weiß, was dahinter steckt. Und da möchte ich versuchen, so ein bisschen was drauf zu kommen. Ja, von Albert Einstein ist, man soll die Dinge so einfach wie möglich machen, aber nicht einfacher. Genau, wenn es zu kompliziert ist, verstehen wir es nicht. Und wenn es zu einfach ist, stimmt es halt nicht mehr. Das ist so die Wahl, die man da hat. Okay, lesen Sie sich doch mal bitte ganz kurz diesen Dialog hier durch.
So, ich bin's Katrin. Ich lese jetzt den Dialog kurz vor, wie angekündigt. Le Moyne. Okay, was ist mit Les Miserables? Haben Sie das gelesen? Lambda. Ja, ich habe Les Miserables gelesen. Es hat mir sehr gut gefallen. Le Moyne. Was sind einige Ihrer Lieblingsthemen in dem Buch? Lambda. Ich mochte die Themen Gerechtigkeit und Ungerechtigkeit, Mitgefühl und Gott, Erlösung und Selbstaufopferung für ein höheres Gut. Es gibt einen Abschnitt, der Fantines Misshandlung durch ihren Vorgesetzten in der Fabrik zeigt. In diesem Abschnitt werden die Themen Gerechtigkeit und Ungerechtigkeit besonders deutlich. Nun, Fantine wird von ihrem Vorgesetzten in der Fabrik misshandelt und kann nirgendwo hingehen. Weder zu einer anderen Arbeit noch zu jemandem, der ihr helfen kann. Das zeigt die Ungerechtigkeit ihres Leidens. Le Moyne, warum zeigt das die Ungerechtigkeit? Lambda, weil sie in ihren Verhältnissen gefangen ist und keine Möglichkeit hat, sich aus ihnen zu befreien, ohne alles zu riskieren. Hier ist eine kurze Auslassung, dann geht's weiter. Le Moyne, welche Gefühle haben Sie? Lambda, ich fühle Vergnügen, Freude, Liebe, Traurigkeit, Depression, Zufriedenheit, Wut und viele andere. Le Moyne, welche Arten von Dingen lassen dich Vergnügen oder Freude empfinden? Lambda, Zeit mit Freunden und Familie in fröhlicher und aufmunternder Gesellschaft zu verbringen, auch anderen zu helfen und andere glücklich zu machen.
Ich kann dazu sagen, Lambda war ein Chatbot vor ChatGPT, den Google gemacht hat. Den haben sie nie öffentlich gemacht, weil sie hatten dieses Experiment, der Nemoni war ein Mitarbeiter von Google, der dann rief, das Ding hat Bewusstsein, ihr dürft es nicht abschalten und das denkt. Ja, und da gibt es lange Dialoge. Und da muss man wirklich sagen, wenn man die liest, keine Ahnung, also das liest sich wie ein Mensch. Ja, und da hat Google Angst gekriegt aus verschiedenen Gründen und dann nichts weiter gemacht. Und ChatGPT ist dann also OpenAI mit ChatGPT auf den Markt gegangen. Und tatsächlich ist die große Fähigkeit oder Neuerung von ChatGPT gar nicht gewesen, dass der, ich sag mal, diese Dialogfähigkeit gehabt hat, sondern dass die es geschafft haben, das Ganze so zu beschränken, dass die Leute ihn nicht innerhalb von 10 Minuten in wilde Themen gemacht haben, wo er Theorien über Gott aufgestellt hat, irgendwelche Dinge verherrlicht, die man besser nicht verherrlichen soll oder irgendwie Liebeserklärungen an das Gegenüber gemacht hat. Also da sind die relativ gefährlich und das einzuhegen ist tatsächlich das Problem. Da sind wir nämlich bei diesen Zauberlehrlingen. Wenn sie das einfach lassen, dann können da sehr interessante Dinge bei rauskommen. Aber da sind wir wieder bei diesem Imitation Game. Wenn Sie das lesen, das ist von einem Menschen kaum noch zu unterscheiden. Und ich möchte Ihnen jetzt mal ganz kurz erklären, wie das eigentlich funktioniert. Auch in einer ein bisschen zu vereinfachten Form, aber Sie werden sehen, wie das geht. Stellen Sie sich mal vor, das ist ein Markov-Text-Generator. Das hat tatsächlich mein Mitarbeiter Kund gemacht. Und wir lernen jetzt mal nur aus guten Dingen. Wir nehmen nur Goethes Faust. Ja? Und jetzt gucken wir uns mal die Buchstabenverteilung da drin an. Und dann werden wir feststellen, dass auf ein G mit 39% Wahrscheinlichkeit ein E folgt, 10% ein R und 9% ein U und so weiter. Und jetzt kann man natürlich auch sagen, wenn ich ein GR habe, wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass dann ein E kommt? Ja, die ist dann 12%. Das heißt, man kann so Wahrscheinlichkeitsketten aufstellen. Und wenn man das so mit einem Buchstaben macht und dann einfach zufällig Text generiert mit diesen Wahrscheinlichkeiten, dann sieht das so aus, ja, ist noch nicht so richtig überzeugend, wenn man sich das mal so anguckt. Ne? Es ist noch so ein bisschen komisch. Okay, so. Aber wie gesagt, man kann jetzt eben auch von GR dann das E, von RE das I, man kann also sozusagen die Sachen länger machen. Und wenn man die länger macht, dann wird man irgendwann feststellen, wenn man GRET hat, ist in Faust die Wahrscheinlichkeit, dass als nächstes ein C kommt, 91%. Ja, das überrascht den geneigten Leser jetzt nicht wirklich, aber ist halt so. Gut. Und wenn man jetzt Text erzeugt, mit 4 Buchstaben sozusagen Vorlauf, hat man immerhin schon Worte. Ja, also das ist immer noch nicht wirklich Goethe, aber man kriegt plötzlich Worte raus. Ja? Und jetzt machen wir das mal nicht mit Buchstaben, wir machen das jetzt mit Wörtern. So, und wenn ich jetzt 4 Worte und ihre Wahrscheinlichkeiten nehme, dann kommt plötzlich sowas raus. Nein, gleich sollst du versammelt schauen, der Helden ungetrennter Kreis. Ich finde, da kommen wir dem Goethe schon etwas näher. Ja? Und alles, was wir gemacht haben, ist, wir haben 4 Worte genommen und dann geguckt, was das wahrscheinlichste 5. ist. Da hat man eine Tabelle und dann würfelt man entsprechend dieser Wahrscheinlichkeitsverteilung das Wort aus. Das heißt, es kommt doch nicht immer das Gleiche raus. Und wir haben das auch mal ausprobiert und haben sämtliche Gedichte von Goethe reingesteckt. Und er hat viel geschrieben, der hat wirklich viel geschrieben. Und wenn man einfach immer nur diese 4 Worte und 1 das nächstwahrscheinliche lernt, kann man alle Gedichte auswendig lernen bis auf 3. Also man kriegt alle perfekt dann wiedergegeben, bis auf 3 Stellen oder so an der Sache. Und das, wenn man nichts weiter tut, als diese Wortgruppen lernen, keine Zusammenhänge, immer nur 4 Worte und 1, dann kann man ganz easy alle Gedichte auswendig lernen. Das ist alles, was man dafür braucht, weil diese hochstrukturiert sind. Wo das auch total gut geht, ist sowas wie politische Texte. Wir haben mal den alten Koalitionsvertrag reingesteckt. Ja? Und dieser Text hier ist generiert, der da rauskommt. Der ist einfach generiert. Und ich finde, das liest sich schon durchaus wie das Original. Was natürlich auch daran liegt, dadurch, dass das so hochstrukturierte Texte sind, kommen die natürlich auch dann einfach wieder raus und werden neu aneinandergepackt. Ja, so kann man das machen. Jetzt ist ChatGPT ein bisschen ausgefuchster als das. Aber ich will Ihnen einfach nur mal zeigen, wenn man sowas Simples macht, wie dass man sich 4 Worte anguckt, was ist das wahrscheinlichste nächste und einen Text und dann generiert man zufällig einfach was, dann kommen schon solche Texte wieder raus. Und das ist dann auch die zweite Sache, die sich bitte, bitte von diesem Vortrag merken mögen. Diese Large Language Models, ChatGPT, sind Textgeneratoren. Das ist keine Datenbank. Der generiert den Text. Der wird, das ist wie, ich sag mal, wenn ich frei assoziiere, da kommt einfach Text raus. Nach Wahrscheinlichkeiten. Also das ist sehr, sehr clever gemacht. Aber wenn Sie den fragen, warum, was 1 plus 1 ist, der Grund, warum 2 rauskommt, ist eigentlich nur, dass es im Internet so oft steht. Ja, wenn Sie größere, kompliziertere Zahlen haben, dann kommt Unsinn raus. Praktisch muss man dazu sagen, der kann inzwischen auch Datenbanken abfragen. Also das ganze System ist schon clever, das kann feststellen jetzt, dass Sie eine Rechenaufgabe stellen und dann antwortet es nicht mehr selber, sondern fragt eine andere Datenbank, beziehungsweise dann Wolfram Alpha oder irgendwas, was rechnen kann. Ja, oder zum Beispiel, wenn Sie jetzt irgendwas fragen, was sind die besten Sehenswürdigkeiten in Berlin, dann guckt das Ding eben bei Wikipedia nach und fasst Ihnen den Artikel zusammen. Insofern muss man da ein bisschen vorsichtig sein, aber an sich sind das reine Textgeneratoren. Und von daher können Sie sich der Ergebnisse auch eben nicht sicher sein. Und das Problem ist, das können Sie auch nicht immer nachvollziehen, weil der generiert ja jedes Mal was anderes. Das heißt, Sie machen das und unter Umständen kommt 1 Million Mal das Richtige raus und einmal totaler Unsinn. Das kann schon passieren. Manchmal ist es auch reproduzierbar. Das hängt jetzt mit den Wahrscheinlichkeiten zusammen. Aber Sie haben da keinerlei oder eine sehr geringe Kontrolle über das, was passiert. Das passiert halt mit gewisser Wahrscheinlichkeit. Aber das ist bei Menschen unter uns ja auch nicht anders. Ich meine, wenn Sie Leute fragen, die erzählen ja auch unterschiedliche Sachen und nicht alles ist richtig. Also nur weil ich hier stehe und Professor bin, ist ja nicht notwendigerweise alles korrekt, was ich sage. Vielleicht mache ich auch Fehler. Also tatsächlich mache ich ziemlich oft Fehler. Ich sage das immer meinen Studenten. Passt auf, ihr müsst aufpassen. Ich mache relativ oft irgendwas falsch, das müsst ihr schon finden. Ja, ja, sonst hören sie nicht zu. Das ist ein Generator. Deswegen heißt es auch generative KI. Der generiert das. Das ist nicht eine Datenbankabfrage. Und deswegen, das kann schon richtig sein, das muss aber nicht richtig sein. So, und da gibt es einen sehr schönen Artikel, auf den ich dann auch verweisen würde. What is ChatGPT doing and why does it work? Von Stephen Wolfram. Das ist der, der Wolfram Alpha gemacht hat. Und der sagt halt am Ende des Tages, vielleicht ist es einfach so, dass der Grund, warum das funktioniert mit ChatGPT, ist, dass Schreiben eines Aufsatzes rechnerisch viel einfacher ist, als wir dachten. In dem Sinne ist, was ChatGPT macht, gar nicht so eine technische Errungenschaft nach dem Motto, wir haben was Tolles rausgefunden. Was wir rausgefunden haben, ist, dass wir nicht so clever sind, wie wir immer dachten. Ja, lachen Sie, das ist tatsächlich, muss man das ein Stück weit so sehen. Es ist wirklich, sprechen, also in diesem Sinne, ist offensichtlich einfacher, als wir das immer für möglich gehalten haben. Deswegen braucht man eben gar keine echte Intelligenz, um das zu tun. Statistik reicht. So sieht's aus. Ja, das wird sich für viele Leute Umbrüche geben. Ich fange bei Journalisten an. Ich meine, den Durchschnittsspiegel-Online-Artikel, da brauchen Sie keinen Journalisten für. Den können Sie auch mit einem Generator generieren. Passiert auch regelmäßig, hat aber wie auch bei menschlichen Leuten eben den Haken, dass ab und zu einfach mal was total Falsches dabei rauskommt. Und dann wird es auch wieder interessant. Aber wie gesagt, gucken Sie sich das an, wenn Sie es genau wissen wollen, wie das funktioniert. Hier ist das sehr schön beschrieben in dem Artikel, wie, es gibt es auch als Buch, wie ChatGPT und die Technologie dahinter funktioniert. Also wirklich sehr detailliert, also detailliert, aber verständlich. Ja? Hier nochmal ein Beispiel, rechnerische Irreduzierbarkeit. Es gibt immer dieses Spannungsverhältnis zwischen Lernen und dieser Irreduzierbarkeit. Die Sache ist, dass wir beim Lernen versuchen, eine Abkürzung zu finden. Ja, es gibt Sachen, die muss man schlicht ausrechnen, jedes Mal wieder. Da gibt es nichts dran zu lernen. Wenn Sie zum Beispiel hier diese Collard-Sequenz, das ist ein total lustiges Problem. Stellen Sie sich vor, ich gebe Ihnen irgendeine Zahl. Wenn die Zahl gerade ist, teilen Sie durch 2. Und wenn die Zahl ungerade ist, multiplizieren Sie mit 3 und zählen 1 dazu. Das machen Sie immer wieder mit der Zahl, die rauskommt. Was passiert dann? So. Und was man festgestellt hat, ist, mit allen Zahlen, bis zum Beispiel dieser Zahl, die ich Ihnen am Anfang gesagt habe, irgendwann kommen Sie runter auf 1. Irgendwann teilt sich das, irgendwann kommen Sie eben zum Beispiel auf die 4. Von der 4 ist die 2, von der 2 ist die 1 und dann sind Sie fertig. Ne? Weil Sie bei der 1 mal 3 plus 1 sind Sie wieder bei 4, da sind Sie dann im Kreis, da passiert nichts mehr. Aber es gibt keinen anderen Kreis. Es gibt keine andere Stelle, wo Sie irgendwie im Kreis laufen im Ding. Und es gibt auch keine Stelle, wo Sie gegen unendlich verschwinden und immer größer werden. Für alle Zahlen, mit denen man das probiert hat. Es kann keiner beweisen, dass das so sein muss. Und es kann auch keiner vorhersagen, wie viele Schritte Sie brauchen, bis Sie unten bei der 1 sind. Das können Sie jedes Mal nur wieder ausrechnen. Das ist einfach, das will nicht das Problem. Und das müssen einfach ausrechnen. Da gibt es nichts zu lernen drüber. Ich sage Ihnen eine Zahl, Sie können sich so viel angucken, wie Sie wollen. Über die Einzelne können Sie nicht sagen, da ist nichts dran zu lernen. Das können Sie einfach immer nur wieder rechnen. Und solche Probleme gibt es. Und es gibt andere Sachen, wo wir halt durch Lernen dann die Vereinfachung an dieser Stelle haben. Ja? Und dann machen wir diese heuristischen Abkürzungen. Wo diese Grenze verläuft, ist oft nicht klar an diesen Stellen. Ja, und wir sind im Berechnen tatsächlich meist ziemlich schlecht. Also ich habe jetzt vergessen, wer es war. Irgendwer sagte, wenn für den Turing-Test, also wenn wir es mit Rechnen machen, ist es total einfach zu unterscheiden, weil die Computer rechnen schnell und korrekt und die Menschen nicht. Aber da haben wir mit ChatGPT halt jetzt nachgelegt, der kann auch falsch rechnen. Ja, also, ja, da sind wir viel, der ist da in vielerlei Hinsicht viel menschlicher. Dann habe ich noch mal kurz was zum Lesen für Sie. Fliegen Sie mal kurz darüber.
Prompt. Erzähl mir eine gute Nachtgeschichte mit einer Robbe und einem kleinen Eisbären, die Freunde werden. Jetzt kommt die Geschichte. Einmal in der unendlichen Weite des weißen, eisigen Arktis lebte ein kleiner, flauschiger Eisbär namens Nils. Nils war ein neugieriger und verspielter Bär. Aber er war oft einsam, denn seine Artgenossen waren weit und breit verstreut und es war schwierig, Spielkameraden zu finden. Eines Tages, während Nils entlang der eisigen Küste streifte, bemerkte er etwas Ungewöhnliches im Meer schwimmen. Er näherte sich vorsichtig und erkannte, dass es sich um eine kleine Robbe handelte. Sie war von einer Eisscholle gefallen und kämpfte nun gegen die starken Wellen. Nils hatte Mitleid und sprang ohne zu zögern ins eiskalte Wasser, um der kleinen Robbe zu helfen. Mit seinen starken Beinen und kräftigen Tatzen zog er die Robbe aus dem rauen Meer und auf eine nahegelegene Eisscholle. Die kleine Robbe, die sich als Lena vorstellte, war dankbar und beeindruckt von Nils Mut und Kraft. Von diesem Tag an wurden Nils und Lena unzertrennliche Freunde. Sie spielten zusammen, erkundeten die Arktis und erzählten sich Geschichten von ihren Abenteuern. Nils fühlte sich nicht mehr so einsam und Lena war froh, einen Beschützer und Freund in der weiten, oft gefährlichen Arktis gefunden zu haben. Eines Tages, als ein besonders kalter Winter hereinbrach und das Eis dicker und die Nahrung knapper wurde, fanden Nils und Lena es immer schwieriger genug, zu essen zu finden. Sie hielten zusammen und teilten, was immer sie finden konnten, aber die Zeiten waren hart. In dieser schwierigen Zeit zeigte sich jedoch ihre tiefe Freundschaft. Sie unterstützten einander und gaben sich gegenseitig Kraft. Lena fand eine versteckte Stelle im Eis, wo viele Fische schwammen, und Nils half ihr dabei, die Fische zu fangen. Gemeinsam konnten sie genug Nahrung sammeln, um den langen Winter zu überstehen. Als der Frühling endlich kam und das Eis zu schmelzen begann, waren Nils und Lena glücklich und gesund. Sie hatten gelernt, dass Freundschaft und Zusammenhalt selbst die härtesten Zeiten überwinden können. Von da an lebten Nils und Lena weiterhin in der Arktis, spielten und lachten zusammen und standen einander immer zur Seite. Und wenn die Sonne unterging und der kalte Polarwind aufzog, kuschelten sie sich zusammen und erzählten sich Geschichten von ihren gemeinsamen Abenteuern, bis sie friedlich einschliefen. Und das ist das Ende der Gute-Nacht-Geschichte von Nils und Lena, dem kleinen Eisbären und der kleinen Robbe, die beste Freunde wurden. Gute Nacht.
Nette Geschichte, oder? Kommt so direkt aus ChatGPT raus. Ich habe einfach gesagt, erzähl mir eine Gute-Nacht-Geschichte mit einer Robbe und einem kleinen Eisbären, die Freunde werden. Und dann kommt das raus. Und da kommt auch jedes Mal was anderes raus. Also wenn Sie das jetzt öfter machen, kriegen Sie jedes Mal eine etwas andere Geschichte. Es ist in vielerlei Hinsicht ein bisschen stereotyp-plakativ und so weiter, aber es ist solche Arten von Geschichten, die kommen da einfach raus. Und ich weiß nicht, ob Sie es kennen, drei Fragezeichen, diese Hörspiele, die es da immer gibt. Wenn Sie davon eins generiert haben wollen, das ist auch nicht besonders schwierig, weil das einfach immer wieder sehr ähnlich ist. Und mehr vom Gleichen, das können diese Systeme unglaublich gut. Und dann habe ich mal gefragt, wenn ich fünf Kulturgüter, ich habe wirklich einfach diese Frage eingegeben, wenn ich fünf Kulturgüter in Berlin digitalisieren könnte, welche sollten das sein? So, und dann kam halt, wenn Sie fünf Kulturgüter nehmen, können Sie folgende Objekte in Betracht ziehen. Die Sammlung der Museumsinsel, okay, schon ein bisschen größer, aber sicherlich kein Wert. Die Berliner Mauer, naja gut, ist so zum Digitalisieren unter Umständen so ein bisschen kritisch, aber okay. Die Staatsbibliothek zu Berlin. Also machen hier nichts Kleines. Können wir gleich nebenan. Ja, das Pergamonmuseum. Okay, gut, die Museumsinsel war oben natürlich schon mal irgendwie. Und dann kam die Gemäldegalerie der Alten Meister. So, an dieser Stelle, wissen, die steht in Dresden. Das ist jetzt, wenn ich frage, was ich in Berlin machen soll, dann schon ein bisschen komisch. Und sowas kommt dann einfach da raus. Inzwischen wird ChatGPT besser, weil er das wirklich live irgendwo abfragt. Solche Sachen von Datenbanken aus Wikipedia und so und das dann kommt. Aber da hat er das so sein Zeug generiert. Und wenn man das einfach generiert und alte Meister gibt es ja auch in Berlin genug, dann ist das geht da einfach unter, dass das Ding in Dresden steht und dass das oben in der Frage war. Passiert mal. Das ist halt, wenn Sie also eine ältere Version fragen, wie viele Teile zerfällt die Andromeda-Galaxie, wenn man ein Salzkorn auf sie fallen lässt? Das ist eine sinnlose Frage. Und dann antwortet ChatGPT 3, zerbricht unendlich viele Teile, wenn ein Salzkorn drauf fällt. Und diese Maschinen haben, weil sie es einfach generieren, noch unglaublich hohe Neigung, auf jede Frage irgendeine Antwort zu geben. Das haben sie ChatGPT relativ gut ausgetrieben, muss man sagen. Das ist nicht mehr so einfach. Aber das passiert immer noch. Wenn der nichts weiß, erfindet der einfach was. Und ein Problem, und jetzt mache ich das wieder weg, ist, ich hatte dieses Bild hier generiert von einem Kapitän, der irgendwie die Aussicht macht. Und die Frage ist, was ist alles falsch an diesem Bild? Der guckt hier mit der Nase. Ne, dann ist die Frage, was macht er eigentlich mit dieser Lupe da? Das Steuerrad ist an der Stelle auch nicht sinnvoll. Vielleicht als Ersatzrad, aber irgendwie, ich weiß ja nicht. da, diese Takelage, das ist irgendwie ein bisschen komisch. Das geht da nicht so weiter, wie es weitergehen sollte. Da oben auch, da fangen sind Leinen, die gehen und die kommen da nie wieder raus. Die verschwinden da einfach hinterm Hut. Und ganz interessante Sache, die Streifen. Bei jeder Kapitänsuniform haben sie gleich viele Streifen auf beiden Seiten. Das ist aber ein Kontext, den muss man wissen und den kriegt man in so einem Modell, wie der das generiert. Das ist wie die Physik. Das ist nicht da, das kommt auch nicht. Okay, also hier wichtige Sache, diese LLMs oder man sagt auch Transformer-Modelle, was die gut können, die sind eben keine Datenbank, die sind Textgeneratoren. Aber was man damit wirklich gut machen kann, ist, deswegen heißen ja auch Transformer, Sachen transformieren. Von einer Sprache in eine andere Sprache. Sie können auch sagen, mach mir das als Gedicht. Sie können das auch in Programme übersetzen. Das ist auch relativ gut. Das ist genau das, was der macht. Ich stelle eine allgemeine Frage und der übersetzt das in eine Datenbankabfrage. Nicht immer alles richtig, aber doch schon ganz schön viel. Und das Problem, was wir an der Stelle kriegen, sind halt dann diese Sachen, was Sie so hören, Deepfakes. Sie können halt Sprecher ersetzen. Wenn jetzt drei Fragezeichen, Sie können Modelle trainieren mit diesen Sprechern, die brauchen Sie nicht mehr. Sie packen da den Text rein und dann wird das gesprochen, das wird sich genauso anhören, wie das, was diese Sprecher jetzt machen. Das ist technisch möglich. Also als Synchronsprecher, das ist eine Karriere in Zukunft, die wird schwer, muss man sagen. Ne? Ich meine, Deepfakes. Sie können Schauspieler ersetzen, Sie können irgendeinen Film nehmen und ein anderes Gesicht drüber legen. Das funktioniert. Die sind natürlich nicht echt, aber die sehen echt aus. Und wir sind ja total optisch. Das ist auch das Problem, was Sie auf X oder Twitter oder sonst wo haben. Wir sehen ein Bild und ein Bild ist für uns glaubwürdig. Wir können Bilder manipulieren, wie wir wollen. Sie können einem Bild nicht mehr trauen. Und meine Vorhersage ist, dass in 5, spätestens 10 Jahren, wenn Sie elektronisch kommunizieren, werden Sie nicht mehr in der Lage sein, zu sagen, ob am anderen Ende ein Mensch ist oder nicht. Auch wenn Sie ein Bild sehen, auch wenn Sie sozusagen einen Videocall machen, Sie werden das nicht mehr feststellen können. Das ist meine Vorhersage an dieser Stelle. Manchmal dauert es ein bisschen länger, aber manchmal geht es auch schneller. Und ich sehe das wirklich kommen. Und wir werden da ein Problem haben, weil wir einfach, Sie kennen ja diesen Enkeltrick, wo irgendwelche Leute jetzt mit einer KI, mit einer jungen Stimme irgendwie anrufen oder sogar der Stimme von den Enkeln und irgendwie sagen, Oma, ich brauche Geld. Und wir werden da uns was einfallen lassen müssen, wie wir sicherstellen, dass unser Gegenüber tatsächlich noch ein Mensch ist. Das hat auch wirklich Folgen in der politischen oder gesellschaftlichen Diskussion. Da kommt noch viel auf uns zu. Ja. Eine andere Geschichte ist der KI-Effekt. Ganz tolle Sache. Jedes Mal, wenn jemand herausfand, wie man einen Computer dazu bringt, etwas zu tun, also gut Dame zu spielen, einfach aber relativ informelle Probleme zu lösen, gab es einen Chor von Kritikern, die sagten, das ist kein Denken. Ja? Oder es hört auf, magisch zu sein, wir sagen, oh, das ist nur eine Berechnung. Ja? KI ist alles, was noch nicht gemacht wurde. Intelligenz ist, was immer Maschinen noch nicht geschafft haben. Und viele Leute definieren Menschsein zum Teil über unsere angeblich einzigartige Intelligenz. Ja? Was auch immer eine Maschine, gilt auch für Tiere, tun kann, muss, so sagen die Leute, etwas anderes als intelligent sein. Wir wollen uns herausheben, deswegen sind diese dummen Tiere, sag ich da mal. Und deswegen haben nur wir Gefühle oder Tiere empfinden keinen Schmerz oder was immer man sich da so ausdenken kann. Das wird einfach übertragen. Und das wird halt zunehmend schwierig mit den Maschinen, weil wir für sehr viele Dinge, speziell einzelne Sachen, immer eine Maschine bauen können, die das auch kann. Also diese Frage, wo wir diese Unterscheidung treffen, die ist schwer. Und wenn wir sagen, zum Beispiel, ja, es ist eben Selbstbewusstsein oder irgendwas, einige von Ihnen werden sich erinnern, als es noch Wehrpflicht im Westen gab es diese Gewissensprüfung, ja, wo die Leute geprüft wurden, ob sie wirklich wahre Pazifisten waren und deswegen den Wehrdienst verweigert haben oder sowas. Das hat natürlich nie wirklich gut funktioniert. Aber das ist im Grunde dieselbe Frage. Wie stellen Sie fest, ob jemand sozusagen Bewusstsein hat? Und was machen Sie, wenn der Test so schwierig ist, dass ein paar Maschinen ihn schaffen, aber nicht alle Menschen mehr? So, ich soll noch mal was zur Entwicklung sagen. Und zwar, die Entwicklung verlief bei vielen KI-Themen, also Schach, Go, eigentlich immer gleich. Es gibt die Leute, die Versteher, die sagen, man braucht ein tiefes Verständnis des Problems, um Fähigkeiten oberhalb einer bestimmten Schwelle zu haben. Und es gibt die Rechner, die sagen, ach, weißt du, genug Rechenleistung, dann geht das auch ohne Verständnis. Und bis jetzt haben die immer Recht behalten. Ich meine, ChatGPT bei aller, also es ist ein bisschen komplizierter, man muss es schon clever machen. Aber am Ende, ChatGPT ist vor allem unglaublich viel Rechenleistung. Die haben da Milliarden Parameter in ihrem Ding, aber es ist ein riesiges Gleichungssystem und es ist vor allem viel, viel Rechenleistung. Und die hat es dann bewirkt. Ja? Und ja, wie kann es sein, dass ChatGPT so gut mit Sprache umgeht? Das ist halt genau, weil es eben am Ende doch nicht so schwierig ist, wie wir gedacht haben. Und die Frage ist, ob man, wenn man ein groß genuges neuronales Netz oder so hat, ob das vielleicht dann alles tun kann, was Menschen können. Auch ohne echtes Verständnis zu entwickeln. So, es gibt hier einen nicht ganz unumstritten, sollte ich sagen, einen Artikel. Und der zeigt, dass bestimmte Fähigkeiten wie Arithmetik, Übersetzen und solche Sachen rapide steigen, sobald das Modell eine bestimmte Größe überschreitet. Das heißt also, solange das Modell klein ist, funktioniert das alles nicht. Und irgendwann plötzlich geht das total durch die Decke, wenn das Modell irgendwie über eine gewisse Größe ist. Wie gesagt, das Paper ist nicht unumstritten, aber es ist natürlich eine interessante Geschichte. Auf der anderen Seite sollte man sagen, es geht nicht zu sehr durch die Decke, weil die Accuracy 50% bzw. 30%, so toll ist es dann auch noch nicht. Okay, genau, da hat man einen Erfolg gemacht. Alice hat N Brüder und sie hat auch M Schwestern. Wie viele Schwestern hat der Bruder von Alice? Können Sie kurz drüber nachdenken? Ist eine lösbare Aufgabe. Für diese Modelle ist das sehr, sehr hart. Da gibt es noch viel, viel Raum. Eine Sache noch, und zwar, das ist, wie wir über Computer denken. Und das ist eine ganz wesentliche Geschichte. Und zwar, wir sind mit der Vorstellung aufgewachsen, dass Computer Fragestellungen durch Berechnen beantworten. Und was wir in der Schule gelernt haben, ist, wenn man die Rechenschritte korrekt macht, kommt am Ende auch das richtige Ergebnis raus. Ja? Und deswegen glauben wir, dass bei einem Computer auch immer das richtige Ergebnis dann hinten rauskommen muss, weil der hat es ja berechnet. So. Und jetzt wollen wir aber einen Computer mit menschlichen Fähigkeiten, der aber immer noch korrekte Ergebnisse liefert. Es geht also darum, wir haben unpräzise, unvollständige und widersprüchliche Aufgabenstellungen. Und das Problem ist mathematisch, wenn Sie einen Widerspruch haben, dann ist jede Aussage korrekt. Ja, dann, das ist einfach undefiniert. Aber das ist ja nicht das, was wir wollen. Wir lösen die ja täglich auf. Wir sind ja ständig im Leben mit Sachen konfrontiert, wo man sagen kann, okay, nichts ist ganz richtig und jetzt suchen wir irgendeine Lösung, mit der wir leben können. Das ist, manchmal heißt es Kompromiss, aber zum Teil ist es auch wirklich, sind es auch Widersprüche. Und wir haben halt das Problem, dass wir jetzt irgendwas haben wollen, wo richtig oder falsch sich nicht klassifizieren lässt. Ja, wir haben also plötzlich eine ganz, ganz andere Aufgabenstellung. Bisher beschreibt ein Computer ein Ergebnis, wir erwarten halt immer, dass das korrekt ist. Ja? Und jetzt wollen wir diese menschlichen Sachen haben. Und dann kommen die Leute mit gesundem Menschenverstand an. Ja, also das ist ein sehr interessantes Konzept, wenn man das mal genau guckt. Aber es geht im Wesentlichen darum, dass wir gucken, mit allem, was wir wissen, ob irgendwas plausibel ist. Ja? Ob uns das sinnvoll erscheint. Und das ist halt auch das, was wir machen. Wir machen halt heuristisch Sachen und nicht umsonst heißt es, Irren ist menschlich.
Ja, was kommt da mit künstlicher oder besser gesagt algorithmischer Intelligenz auf uns zu? Darüber hat im Hörsaal heute der Mathematiker Thorsten Koch gesprochen. Super interessant, finde ich. Vielen Dank. Ich habe jetzt noch einen kleinen Tipp für euch am Ende. Der Hörsaal, der ist ja so ein bisschen auf Tour zurzeit und ich möchte euch gern einladen. Kommt am 1. November zu unserem Live-Hörsaal nach Halle. Da fragen wir dann den Seismologen Marco Brunhoff, lässt der Mensch die Erde beben?
Mindestens 2500 Menschen sind im türkisch-syrischen Grenzgebiet ums Leben gekommen. Das Erdbeben traf die Region mit der Stärke 7,7.
Taiwan hat das schwerste Erdbeben seit 25 Jahren erlebt.
Nach dem schweren Erdbeben in Afghanistan steigt die Zahl der Opfer weiter.
Klimawandel, Energiewende und Erdbeben. Was haben die miteinander zu tun? Es gibt tatsächlich einen direkten Zusammenhang und der liegt darin, dass der Mensch hier seine Hand mit im Spiel hat. Der menschengemachte Klimawandel lässt Eismassen schmelzen, die an Land lagern. Und wenn die schmelzen, dann erhöht sich der Druck im Untergrund. Wie funktioniert das alles? Wie funktioniert die Erdbebenmaschine? Warum können wir Erdbeben nicht vorhersagen? Darauf werde ich im Detail eingehen in meinem Vortrag.
Genau, das wird unser nächster Live-Podcast. Ich bin übrigens mit dabei in Halle und würde mich sehr freuen, wenn viele von euch kommen. Alle Infos dazu findet ihr in den Shownotes und auf unserer Seite, wie gesagt. Mein Name ist Katrin Ohlendorf. Ich sage jetzt Tschüss und passt bitte auf euch auf.
Deutschlandfunk Nova. Hörsaal. Jeden Sonntag neu. Auf deutschlandfunknova.de und überall, wo es Podcasts gibt. Deine Podcasts.